Professor Johannes Völz, Professor für Amerikanistik mit dem Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Goethe-Universität Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Donald Trump hat im Moment noch keinen Anlass, seine Niederlage einzugestehen. Aber ob er diesen Anlass jemals sehen wird, das ist ja die Frage. Was meinen Sie, wird es jemals einen Konsens geben über den Ausgang dieser Wahl?
Ja, das kann ich mir kaum vorstellen. Also ich glaube auch, dass es bei Donald Trump so sein wird, dass er sich immer als der Sieger verkaufen wird, als derjenige, der um den Wahlsieg gebracht wurde und der dann aber aus irgendwelchen Gründen doch einsehen musste oder nicht einsehen musste, sondern gezwungen war, das Weiße Haus zu verlassen. Also er wird eigentlich, glaube ich, dieses Narrativ weiter aufbauen, vertreten. Und ich glaube auch, es wird so sein, dass er darauf verweist, wie viele Erfolge er bei dieser Wahl hatte. Und das ist ja auch in der Tat der Fall, das haben wir auch schon gehört. Die Republikaner haben kräftige Stimmenzugewinne im Vergleich von vor 4 Jahren. Und sie haben 7 Millionen mehr Stimmen gewonnen. Und das ist das Entscheidende für ihn. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass er irgendwann das Weiße Haus räumen muss.
Sie forschen, ich habe es eben gesagt, zur Demokratie und Ästhetik. Da geht es auch um die Wahrnehmung demokratischer Prozesse, zum Beispiel die Wahrnehmung in den Medien. Jetzt haben wir gerade gehört, zum zweiten Mal ist es passiert, dass die Live-Übertragung einer Trump-Rede unterbrochen wurde, damit die jeweiligen Journalisten einordnen konnten, sagen wir es mal so, was Trump da gerade gesagt hat. Wie bewerten Sie das? Was findet da gerade für eine Auseinandersetzung, für einen Kampf statt?
Das ist ein sehr, sehr interessanter Kampf und ich bin auch, sage ich mal, sehr angetan eigentlich von der Art und Weise, wie die großen Sendeanstalten der USA das gehandhabt haben. Denn in der Tat ist ja die Problematik die, der Präsident hat quasi normalerweise ist es eine Gepflogenheit, dass man ihn anhört, dass man, wenn er als Präsident zu den USA spricht, er logischerweise auch, egal welche Sendezeit es auch gerade sein mag, die Kameras auf sich gerichtet hat. Und gleichzeitig weiß man eben, man muss das mit anderen Maßstäben messen als normal, denn was dieser Mann verbreitet, sind Lügen. Und die Sendeanstalten haben sich da ein Herz genommen und gesagt, wir können das nicht einfach unkommentiert stehen lassen, wir müssen das einordnen und im Zweifelsfall müssen wir sogar die Live-Übertragung unterbrechen. Dazu gehört eine Menge Mut, denn natürlich fangen sich damit diese Anstalten auch wiederum schnell Vorwürfe ein, sie seien parteiisch, das ist ja schließlich das, was Trump und sein Team seit Jahren schon sowieso die ganze Zeit behaupten. Aber ich halte es für demokratietechnisch gesehen absolut verantwortungsbewusst, so vorzugehen. Das Interessante ist auch insgesamt, wie die amerikanischen Sendeanstalten, die jetzt ja mittlerweile auf der ganzen Welt live gestreamt werden, überhaupt es schaffen, aus dieser tagelangen Auszählorgie ein Spektakel zu machen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Da haben wir wieder ein perfektes Beispiel dafür, wie das amerikanische Fernsehen es schafft, auch das Auszählen von Stimmen zu einem wirklich spannenden Krimi zu machen. Ich muss selber sagen, ich gucke seit Tagen CNN und das Ganze hat schon ein erstaunliches Suchtpotenzial.
Jetzt nehmen wir mal an, der Trend, den wir jetzt gerade wahrnehmen, verstärkt sich. Joe Biden gewinnt die Präsidentschaftswahl und es sieht ja im Moment auch danach aus, als könnte er sogar in beiden Kammern des Hauses auf Unterstützung rechnen, also möglicherweise durchregieren. Was wird dann aus der frustrierten Stimmung, die es dann im republikanischen Lager im Team von Donald Trump geben muss? Die muss sich doch irgendwo entladen.
Also ich wäre da jetzt erstmal noch mal ein bisschen vorsichtig mit dem Szenario, was den Senat angeht, das ist noch ganz offen. Im Moment sieht es ja so aus, dass es eventuell sein könnte, dass im Staat Georgia 2 Senatssitze per Stichwahl entschieden werden. Das wäre dann erst im Januar und da könnte es sein, dass auch das Ergebnis in Georgia der Präsidentschaftswahlen ein gewisses Signal schon hat. Und da könnte man damit rechnen, vielleicht, okay, es könnte zu einer 50-50-Situation im Senat kommen. Und dann wäre es in der Tat so, dass Kamala Harris als Vizepräsidentin und gleichzeitig Senatsvorsitzende diejenige wäre, die das Zünglein an der Waage wäre. Und dann könnte in der Tat es möglich werden, für die Demokraten die Unterstützung der beiden Kammern zu haben. Aber das sind also viele Wenn und Aber, die da noch eine Rolle spielen im Moment. Das eigentliche Wahlergebnis war eher, dass man sagen musste, der Senat ist in republikanischer Hand geblieben. Und jetzt wollen wir mal schauen, das ist jetzt wieder unsicher geworden. Aber jetzt mal dieses Szenario, was Sie gerade also in den Raum gestellt haben, durchregieren der Demokraten und was passiert dann bei den Republikanern? Eine interessante Frage, denn wir haben es jetzt immer wieder gehört, die USA, die sind extrem gespalten. Und wir haben eine Situation, die schon bei den letzten drei Präsidenten der Fall war, bei George W. Bush, bei Obama und jetzt eben in der ersten Amtszeit von Trump, dass die Hälfte der Bevölkerung eigentlich sagt, der gegenwärtige Präsident ist nicht mein Präsident. Und das ist eine Dynamik, die wird sich jetzt noch weiter verstärken. Wir werden also diese gesellschaftliche Spaltung noch stärker erleben. Und das hat damit zu tun, dass die Polarisierung ein Prozess ist, ein Mechanismus ist, der sich selber verstärkt. Denn die Polarisierung schafft es, dass die Menschen extrem motiviert werden. Und das sehen wir jetzt eben bei dieser extrem hohen Wahlbeteiligung. Und je motivierter die Menschen sind, desto mehr verstärkt sich dann dadurch wiederum die Polarisierung. Das ist also so ein gewisser, sich selbst verstärkender Prozess. Und das bedeutet eben, die Menschen, die Trump gewählt haben und die ja eigentlich das Gefühl haben, sie haben gerade ein richtiges Momentum, die werden extrem unzufrieden sein und werden ganz stark auf Opposition gehen. Und das bedeutet, gesellschaftlicher Ausgleich und ein Ende der Polarisierung sind nicht in Sicht.
Und die Republikanische Partei, die ja in den letzten 4 Jahren in einem sehr viel stärkeren Maße als vorher zu einer Trump-Partei geworden ist, wie wird dieses Kräfteverhältnis sein, wenn Trump nicht mehr Präsident wäre? Wir müssen es immer noch im Konjunktiv sagen natürlich. Wird er dann diese Partei weiterhin so beeinflussen können oder entwickelt sie sich dann wieder von ihm weg?
Ja, das ist eine gute Frage. Auch das kann man natürlich jetzt nicht so ganz klar sagen. Ich glaube, es gibt bei den Republikanern im Moment nicht so eine richtige Alternative zum Trumpismus. Und diese Alternative wäre aber sehr, sehr dringend notwendig. Wenn wir nochmal ganz kurz zurückschauen, 2012, nach der Wahl damals, als also Obama gegen Mitt Romney gewonnen hat, da gab es bei den Republikanern eine ganz schonungslose Bilanz. Das war der sogenannte Autopsie-Report, der damals geschrieben wurde, parteiintern. Und damals hat man gesagt, wir müssen als republikanische Partei unser grundsätzliches Programm umstellen. Wir müssen eine Partei werden, die divers wird und die für die sich verändernde Zusammenstellung der amerikanischen Gesellschaft wieder attraktiv wird. Und nicht nur für weiße Wähler, wo man also rassistische Ressentiments pflegt, so wie es die Republikaner im Grunde seit den späten 60er Jahren mehr und mehr gemacht hatten. Und diese Neuerung der republikanischen Partei ist nicht eingetreten. Stattdessen kam der trumpistische Populismus, der also eine Art von Ethnonationalismus ist. Und das heißt, die Republikaner haben eigentlich diesen wichtigen Neuerungsprozess einfach verpasst. Und im Moment sieht es nicht danach aus, als ob sie diese Korrektur vornehmen könnten, weil es scheint ja im Moment so zu sein, dass der Trumpismus sogar erfolgreich war. Wie gesagt, 7 Millionen mehr Stimmen als vor 4 Jahren.
Professor Johannes Völz, Professor für Amerikanistik mit dem Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Goethe-Universität Frankfurt. Vielen Dank. Verloren, die Rhetorik von Sieg und Niederlage. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD-Audiothek oder als Podcast auf hr2.de. Wer am Ende den Sieg für sich reklamieren kann oder eine Niederlage einräumen muss, wir werden es erfahren, früher oder später. Die Zusammensetzung des Tagteams in dieser Woche ist allerdings völlig klar. Dazu gehörten Angela Fitsch, Rainer Dachselt, Doris Renk, Dorothea Schuler, Ulrich Sonnenschein und Markus Hürtgen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.